Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es...
Nein!
Schneid das ja raus. Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 94 und dem Thema Däumlingsmärchen.
Jenny, Christian.
Anwesend.
Yes, ich auch.
Sehr gut, dann Frage, was haben die folgenden Märchen gemeinsam? Die Schöne und das Tier, Dornröschen, das Märchen unserer letzten Märchenstunde, der kleine Däumling und Blaubart.
Alle von Perrault.
Nee, nicht alle von Perrault, aber alle französisch.
Welches war denn nicht von Perrault?
Die Moment. Schöne und das ist das doch Tier, von ne? Madame le Prince ja, de Beaumont.
Ne? Stimmt, genau, so war das.
Ja, aber genau richtig, Christian. Französischer Ursprung. Das haben sie alle gemeinsam. Und das haben viele Märchen von den Grimms gemeinsam. Denken wir an Rotkäppchen, Aschenputtel, Dornröschen und so weiter. Und manche Märchen, wie zum Beispiel Mein geliebter Blaubart, wurden ja auch aus den folgenden Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen gestrichen, weil sie den Grimms eben zu französisch waren. Über die Gründe dafür haben wir schon in früheren Folgen mal gesprochen. In unserer Frauenfolge, der Nummer 11 zum Beispiel, haben wir gezeigt, dass viele Märchen, die die Grimms gesammelt haben, von Frauen stammen. Und wir wissen seit spätestens Folge 21 ja auch, dass dieser Mythos von den zwei Brüdern, die durchs Land gezogen sind und sich von den einfachen Leuten haben Geschichten erzählen lassen, nicht so ganz wahr ist. Stattdessen haben sie sich viele Märchen von Frauen erzählen lassen. Dorothea Fiemann und Marie Hassenpflug sind hier als zwei besonders wichtige zu nennen, aber auch Dorthin Wild sowie Annette und Jenny von Droste-Hülshoff gehörten zum Kreis der Märchenerzählerinnen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Art der Märchen, die die Grimms erzählt bekommen haben. Denn die Damen hatten mit der einfachen Bevölkerung so ziemlich gar nichts zu tun. Sie stammten aus gut bürgerlichem Hause und das bedeutete im 19. Jahrhundert, dass sie auch eine entsprechende Erziehung genossen hatten. Und nicht nur das, alle von ihnen hatten auch französische Verwandte. Die Mutter von Marie Hassenpflug zum Beispiel, Marie Magdalene Dresen, wuchs bei ihrer Großmutter, also der Urgroßmutter von Marie Hassenpflug, auf und sprach dort ab ihrem 4. Lebensjahr nur noch Französisch. Familie Wild, die neben der Familie Hassenpflug eine der frühesten und ergiebigsten Quellen für die Märchensammlung der Grimms ist, hatte hugenottische Wurzeln. Dorothea Fiemann, die noch in der Vorrede der Kinder- und Hausmärchen von 1814 als echt hessische Bäuerin charakterisiert ist, war, wie wir ja wissen, gar keine Bäuerin, sondern auch die Nachfahrin hugenottischer Einwanderer. Und unter ihren Ahnen befinden sich nicht weniger als 5 aus Frankreich stammende Hugenotten. Und es ist anzunehmen, dass Jakob und Wilhelm Grimm das schon gewusst haben und dass sie es natürlich absichtlich verschwiegen haben, weil sie wollten ja die nationale Idee ihrer Märchensammlung auf gar keinen Fall durch fremde Einflüsse verwässert sehen. Ja, und auch die Mutter von Jenny und Annette von Droste-Hülshoff, Therese Luise von Haxthausen, entstammt einem alten westfälischen Adelsgeschlecht und das bedeutet zu dieser Zeit, dass Französisch auch wohl zu ihrer Erziehung gehört hat. Ja, und für die Kinder- und Hausmärchen wiederum bedeutet das, die Grimmschen Märchen sind massiv von der französischen Erzähltradition beeinflusst. Und da stellt sich ja dann die Frage, wie stand und steht es um die Bedeutung von Märchen in Frankreich? Grundsätzlich haben Märchen auch in Frankreich eine sehr lange Tradition. Das ist ja in nahezu allen Kulturen so. Das haben wir ja öfter schon mal festgestellt. Aber Märchen waren in Frankreich schon deutlich früher populär als in Deutschland. Der große Boom kam bei uns ja durch die Brüder Grimm. Die erste Märchensammlung in Frankreich wurde aber 1697 von Charles Perrault herausgegeben. Und dessen Titel ist uns hier auch schon mehrfach begegnet. Und den hat die Jenny immer so schön gesagt. Ich würde dich bitten, Jenny, pack mal dein bestes Französisch aus.
Also ich sag ihn auch gleich nochmal, aber ich kann ihn gerne auch
jetzt... Ja, du sagst ihn heute einfach immer.
Ich kann ihn auch gerne jetzt sagen. Histoire au conte du temps passé avec des moralités au conte... Ach oh nee, das ist schon was anderes.
Nee, oh heißt das. Das ist Autokorrektur gewesen.
Ach so, okay. Ich kann nochmal von vorne anfangen. Histoire au conte du temps passé avec des moralités au conte de ma mère Loi.
Très bien.
Merci beaucoup.
1697-98 hat aber auch Catherine d'Aulnoy eine Märchensammlung in 8 Bänden herausgegeben. Jenny?
Also jetzt langsam finde ich mich gemobbt, ne?
Nein, weil du das so schön machst.
Les contes des fées, contes nouveaux ou les fées à la mode.
Noch besser.
Merci.
Ja, und d'Aulnoy gilt als Begründerin der, ihr habt es aus den Titeln wahrscheinlich rausgehört, Conte de Fées, den Feenmärchen, von dem sich ja im Übrigen auch die englische Bezeichnung Fairy Tales ableitet. Die steht aber für die gesamte Gattung. Die Conte de Fées, die Feenmärchen, stehen nur für eine Gattung von Kunstmärchen. Und über die Conte de Fées haben wir auch in unserer Feenfolge schon mal gesprochen. Feenmärchen sind ja generell als Unterkategorie der Märchen weltweit verbreitet. Ihr erinnert euch vielleicht, Jenny hatte ein irisches Feenmärchen vorgestellt, du hattest ein...
Ich hatte ein, das war ein Balkanmärchen, das ja, ne? In Varianten aus Slowenien und Bulgarien
oder gab. So, ne? Genau. Also hört in die Folge gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert. Und diese Märchen waren im 18. und 19. Jahrhundert als Kunstmärchen sehr beliebt und dienten vor allem dem Amüsement der höfischen Gesellschaft. Beeinflusst wurden die Feenmärchen, vielleicht erinnert ihr euch, vor allem von einer weiteren großen Märchensammlung, über die wir hier auch schon in einer frühen Folge gesprochen haben, nämlich Arabische Nächte.
Da war ja was, das ist auch ein französischer Bezug tatsächlich.
Ja, 1001 Nacht. Denn 1704 übersetzte Antoine Galland, der selbst auch Märchen verfasst hat, einen Teil dieser Märchensammlung, ja, und deren Elemente galten eben als sehr exotisch und beeinflussten das Feenmärchen sehr stark. Denn die mündlich überlieferten Volksmärchen sowie Ritter- und Abenteuerromane, ja, all das war den feinen Herrschaften inzwischen so ein bisschen boring geworden. Aber die Zauberei, die Wunder und übernatürlichen Elementargeister, wie sie in 1001 Nacht vorkommen, waren eben super aufregend und so hielten sie eben auch Einzug in die Feenmärchen. Und die wiederum wurden zum gesellschaftlichen Zeitvertreib bei Hofe. Das heißt, Feenmärchen waren sehr unterhaltsame Geschichten, die aber auch moralische Botschaften vermitteln. Märchen waren also ein Mittel, um gesellschaftliche Normen, Machtverhältnisse oder Geschlechterrollen zu reflektieren oder zu hinterfragen. Und was dabei aber auffällt, mit Frauen wie Madame de Murat, Madame de Beaumont, die Autorin von La Belle et la Bête, und eben d'Aulnoy schrieben auch einige Frauenmärchen. Wir haben also auch hier eine weibliche Perspektive. Insgesamt kann man sagen, dass in den Feenmärchen die Reflexion über die eigene Lebenswirklichkeit mit fremdländischen Geschichten verschmilzt. Und das war eben so ein großes Ding, dass französische Märchen bis heute oft mit diesen Feenmärchen irgendwie gleichgesetzt werden. Das wird der reichen Märchentradition Frankreichs aber nicht so ganz gerecht, denn wie gesagt, es handelt sich bei dieser Unterkategorie der Feenmärchen um ein Kunstmärchen und eben auch nur um eine Unterkategorie. Neben der literarischen Märchenkultur gab es aber auch in Frankreich eine lebendige mündliche Märchentradition, vor allem in ländlichen Regionen wie der Bretagne oder der Provence. Und diese Märchen ähnelten oft denen anderer europäischer Kulturen, handelten von armen Bauernsöhnen, listigen Tieren, Hexen, Drachen, Zauberwesen, eben all das, was wir so kennen. Und das mit einem volkstümlichen und stärker auf Alltagserfahrungen bezogenen Bezug. Naja. Was es in Frankreich ebenso gab wie in Norwegen oder Japan oder eben auch in Deutschland Volkskundler, die im 19. Jahrhundert, beeinflusst vom Geist der Romantik, begannen, diese mündlichen Märchen zu sammeln. Und in Frankreich gab es da zum Beispiel Paul Sébillot, der lebte von 1843 bis 1918 und sammelte Märchen aus der Bretagne, der Normandie und auch anderen Regionen und interessierte sich dabei vor allem für die regionalen Varianten und die überlieferten Rituale. François-Marie Lucel, 1821 bis 1895, der trug bretonische Märchen zusammen, etwa in seiner Sammlung Conte Populaire de Basse-Bretagne. Und dann haben wir noch Henri Pourrat, 1887 bis 1959, der sammelte in der Auvergne über 1000 Märchen und seine Sammlung...
Boah.
Krass, ne? Und seine Sammlung Le Trésor de Conte ist eine der umfangreichsten Volksmärchensammlungen Frankreichs. Ja, und die Conte Populaire, das sind eben die französischen Volksmärchen, stehen häufig im Schatten der Conte de Fées, was eigentlich so ein bisschen die Vielfalt unterschlägt. Denn zum Beispiel haben wir in den Märchen der Bretagne diesen keltischen Einschlag. Wir haben Druiden, Feen, Wasserwesen. In der Provence und Okzitanien sind die Märchen eher mit südlich-mediterraner Färbung, oft auch humorvoll und handelt von listigen Bauern und fantastischen Tieren. Märchen aus dem Elsass und aus Lothringen sind stärker an den deutschen Sprachraum angenähert. Da treten dann auch mal so bekannte Figuren wie zum Beispiel der Teufel auf. Und Märchen aus Korsika sind eine Mischung aus französischen, italienischen und lokalen Traditionen. Beispiele für französische Volksmärchen sind Jean Le Sot, Hans der Dumme, was eine sehr beliebte Figur ist. Dann haben wir La Fille aux Mains Coupées, das Mädchen mit den abgeschnittenen Händen, eine sehr düstere Erzählung, die wir hier in einer Variante auch schon mal hatten. Und wir haben Le Petit Poucet, das ist der kleine Däumling und eine mündliche Variante des Märchens, das später von Perrault literarisch bearbeitet wurde. Und das, schlägt natürlich jetzt den Bogen zum Märchen unserer aktuellen Märchenstunde, der kleine Däumling. Stammt aus der Feder von Charles Perrault und ist erstmal ein Kunstmärchen. Was Kunstmärchen sind, haben wir in unserer letzten Folge, als es auch nochmal um Andersen ging, nochmal ein bisschen wiederholt. Und der kleine Däumling ist auch durch diese Bearbeitung von Perrault so populär geworden. Der Ursprung aber ist volkstümlich. Und bevor wir darauf näher eingehen und Christian uns auch ein bisschen was über die Hintergründe dieses Märchens sagen wird, schauen wir uns jetzt erstmal die Person an, die hier ja öfter schon mal aufgetaucht ist, über die wir aber noch nie so ausführlich gesprochen haben, nämlich Charles Perrault.
Genau, und da bin ich jetzt am Start. Wir haben ja schon oft hier Märchen von Charles Perrault besprochen, aber noch nie so richtig, wer er denn eigentlich als Person war. Ja, Charles Perrault ist am 12. Januar 1628 in Paris geboren und in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 1703 verstorben. Er war ein französischer Schriftsteller und hoher Beamter. Perrault stammt aus einer wohlhabenden Familie und war der jüngste von vier Brüdern. Er studierte Jura und wurde 1651 Anwalt. Schon vor seiner Märchensammlung, die er herausgebracht hat, was Elena gerade erzählt hat, hatte er mit dem Schreiben begonnen, im damals modischen Genre dem Burlesque. Darunter versteht man eine derbe Komödie, ähnlich dem Schwank oder einem grob komischen Roman. Seine Ironie hat er auf jeden Fall beibehalten in den Märchen, finde ich, oder?
Ja. Jetzt gerade beim Däumling war das ja in jedem zweiten Satz, dass er da irgendein Sprichwort reinhaut, dass er da irgendeinen Kommentar reinhaut.
Aber interessant, dass er auch Jurist war, so wie die Grimms. Mhm, also dass es da eine Verbindung zwischen Juristerei und Märchen gibt, scheinbar.
Genau, und auch so hoher Beamtetum, ne? Also im Prinzip alles hohe Gelehrte, ja. 1653 wurde er von seinem Bruder am Hofe eingeführt und bekleidete einen hohen Posten in der Finanzverwaltung.
Langweilig.
Ja, aber es wird noch cooler, weil er als Unterhalter und Literat geschätzt wurde, wurde er 1662 zum Sekretär der Petit Akademie und das war eine Art Prüfinstanz für Kunst- und Literaturwerke, die dem König Ludwig, dem 14., also dem Sonnenkönig, zum Kauf angeboten wurden und da hat er dann halt seine Meinung mitgesagt. Das ist doch schon mal cool, oder?
Das klingt nach einer tollen Sache, dass man da Schätze begutachten kann, die dann der König vielleicht kauft, ne, und auf die man dann vielleicht auch Zugriff hat, ne? Ja.
Genau.
Würde ich auch machen.
Und danach wurde er zum obersten Kulturbeamten und war dadurch auch an Umbauten des Louvre mitbeteiligt und an der Planung und Erbauung des Schloss Versailles.
Ach, guck krass. Mal.
Das ist schon geil, oder?
Ja.
1671 wurde er in die Académie Française gewählt und wurde dort zum Vorsitzenden und Bibliothekar ernannt. Zur gleichen Zeit, 1672, heiratete er und bekam sehr schnell vier Söhne. wobei seine Frau bereits 1678 verstarb, also so lange hatten die nicht was voneinander. 1680 gab er seine Position zugunsten des Sohnes seines Förderers Colbert auf. Als dieser dann 1683 verstarb, war Perraults Karriere quasi beendet und er wandte sich wieder dem Schreiben zu. Schon von 1691 bis 1694 hatte er 3 märchenartige Verserzählungen veröffentlicht. Griseldis, Die törichten Wünsche und Eselshaut.
Hatten wir auch schon mal Eselshaut, Podan, genau. Bei Allerlei Rau in einer ganz frühen Folge, Folge 5 oder so.
Nee, 5 war Frau Holle.
Dann 7, glaube ich, ja.
Ich glaube, genau. Ja.
Die tolle Verfilmung mit dem im Helikopter eingeflogenen König am Ende.
Ja, und nach diesem Erfolg publizierte er dann 1697 ohne Autorangabe 8 weitere Märchen, eben die Histoire au Conte du Temps Passé, ne, die wir gerade besprochen
haben. Jetzt stotterst du aber ein bisschen.
Ja, der Druck war gerade größer, deswegen war ich konzentriert.
Okay.
Und die waren gewidmet der Elisabeth Charlotte von Orléans, der Nichte von Ludwig XIV. Die Märchen selbst stammten sowohl aus mündlicher Überlieferung als auch von anderen Autoren, zum Beispiel von Giovanni Francesco Straparalo.
Giovanni Francesco Straparola.
Sì.
Und von Giambattista Basile, den hatten wir ja auch schon, ne?
Genau, das Märchen der Märchen oder das Pentamerone.
Ja, Perrault passte die Werke dem Geschmack des damaligen literarischen Publikums an, vor allem dem der Pariser Salons. So lässt er in den einzelnen Texten, die er in bewusst schlichter, leicht archaischer Prosa verfasste, jeweils einen witzigen Kommentar oder eine ironisierende Moral. Das ist ja sehr typisch.
Kam, glaube ich, bislang immer ganz gut durch in den Märchen, die wir von ihm hatten.
Auf jeden Fall. Er veröffentlichte das erst dann unter dem Namen seines Sohnes Pierre. Also es war ja quasi so halb anonym dann.
Ja, ich glaube, insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass Charles Perrault schon zu den Schlüsselgestalten der französischen Literaturgeschichte gehört. Insbesondere im Hinblick auf die Etablierung des Märchens als literarische Form. Perrault war der Erste, der Volksmärchen literarisch verarbeitete und sie als ernstzunehmende Literaturform in die höfisch-akademische Kultur des 17. Jahrhunderts einführte und da dann auch tatsächlich diesen Boom ausgelöst hat. Und diese Märchen waren eben keine exakten Nacherzählungen der mündlichen Volkserzählung, sondern bewusst stilisierte und moralisierte Versionen, die auf die höfische Gesellschaft zugeschnitten waren. Und da hat er ja auch voll mit ins Schwarze getroffen.
Ja, wie wir schon gehört haben, sind Perraults Märchen so ein bisschen zwitterig. So eine Melange aus Volks- und Kunstmärchen, worauf ich aber später noch genauer eingehen werde. Ja, wie wir schon gehört haben, wurde das Märchen vom kleinen Däumling 1697 erstmalig als Nummer 8 unter dem Titel Le Petit Poussé in der Sammlung Histoire au Conte du Temps Passé avec des Moralités herausgegeben. Angeblich, wie Jenny gerade schon angedeutet hat, von Perraults damals 18-jährigen Sohn Pierre d'Armancourt. Wahrscheinlich hat dieser Pierre tatsächlich im Alter von 13 bis 15 Jahren die in der Familie Perrault tradierten Märchen unter der Aufsicht des Vaters Charles aufgeschrieben. Dieser Pierre hat aber kein so tolles Ende gefunden. Er hat eher ein tragisches Schicksal erlitten. Er ist irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, hat einen etwa gleichaltrigen jungen Mann erschlagen und ist dann als Soldat im Krieg mit nur 22 Jahren verstorben. Und seitdem hat Charles Perrault sich dann übrigens nie wieder mit Märchen befasst. Okay. Also das scheint eine enge Verbindung zwischen Vater und Sohn da in Bezug auf Märchen gegeben zu haben. Also eher unschön leider. Ja, wie gesagt, die Märchen Perraults sind so ein bisschen zwitterig. Dadurch gibt es für das Märchen vom Däumling auch ein ATU, nämlich 327b, Däumling und Menschenfresser. Bekannte deutschsprachige Ausgaben waren im ersten Band der Blauen Bibliothek aller Nationen, so hieß diese Buchreihe in 11 Bänden, herausgegeben von Friedrich Justin Bertuch, 1790 bis 1797, und eine großformatige Prachtausgabe, 1867 in Stuttgart bei Hallberger erschienen, mit den bekannten Illustrationen von Gustave Doré. Da haben wir auch beim Blaubart dieses krasse Bild, wo der da so ganz böse guckt und ihr den Schlüssel entgegenhält. Das ist auch von Gustave Doré und in der Ausgabe, die wir gelesen haben, die Bilder, die sind eben auch von Gustave Doré. Ja, Perrault vereint hier wohl erstmalig 2 Märchentypen, beziehungsweise fast 3, nämlich den von ausgesetzten Kindern, wie wir das etwa von Hänsel und Gretel bei den Grimms oder Ninillo und Nenella bei Basile kennen. Also ich glaube, ihr hattet auch krasse Hänsel und Gretel-Vibes zum Einlesen, als es da um die Kieselsteine und Brotkrumen und Brosämlein, wie es so schön hieß, ging.
Der ganze Anfang, ne?
Total. Und den eigentlichen Däumlingsmärchen sowie diesem Menschenfressermotiv. Interessant ist aber, dass die Größe bei Perrault, also die Größe des Däumlings, eigentlich keine Rolle spielt. Es kommt irgendwie so ein bisschen auf seine Außenseiterrolle als Jüngste an. Er war zwar bei der Geburt eben daumengroß, aber später ist das wohl nicht mehr. Zwar immer noch klein, aber eben nicht so winzig wie dann später zum Beispiel bei den Grimms.
Ah, das ist interessant. Das habe ich mir nämlich auch beim Einlesen gefragt, weil der nochmal explizit gesagt wird, er war bei seiner Geburt, bla 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 bla. Da habe ich mich auch gefragt, hey, verliert sich das dann oder nicht?
Ja, scheinbar, weil ich meine, sonst hätte der Menschenfresser, der Oger, der es ja eigentlich war, ursprünglich ein ziemlich karges Mal gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja so schon ziemlich mickrig.
Definitiv.
Aber der Kleinste ist er ja trotzdem.
Ja, noch, auf ne? jeden Fall.
Mhm. Ja.
Und passend zu unserem Thema habe ich mir heute die Frage gestellt, was ist ein Däumling?
Jenny hat eine Frage.
Eine Schuhmarke, Punkt.
Was?
Spaß. Spaß. Habt ihr früher Däumlingsschuhe gehabt?
Also nicht, dass ich mich bewusst daran erinnern könnte.
Nee, Elefantenschuhe, genau. Die kann ich mich
ja,
erinnern.
Ja, stimmt, genau. Und Salamander. Ja.
Als ich einfach mal Däumling gesucht habe im World Wide Web, kam mir eine Menge Schuhe entgegen, okay. Kinderschuhe.
Okay, nee.
Nein, Quatsch. Ein Däumling ist eine fiktive Gestalt im Märchen und der Name kommt daher, dass sie nicht größer als ein Daumen ist.
Ergibt Sinn.
Ne? Wie du auch gerade schon gesagt hast, Christian, in der Zuordnung beim ATU gibt es eine eigene Kategorie, Däumling, in der Kategorie der Zaubermärchen.
Genau, das ist dann der ATU 700 und der ATU von Perraults Fassung weicht davon eben ab.
Genau. Aber auch in anderen Ländern lässt sich das Motiv des Däumlings finden. So ist der Däumling auch eine Figur der lettischen Folklore. Und den Namen erspare ich euch jetzt hier. Habe ich gar nicht aufgeschrieben.
Schade, ich hätte mich gerne dran probiert.
Weil ich nämlich dachte, nein.
Aber zum Lettischen komme ich später auch nochmal. Also vielleicht probiere ich da das doch mal.
Ja, im Japanischen gibt es tatsächlich auch eine Sammlung von Kurzgeschichten und dort findet sich auch eine Däumlingserzählung, die heißt Ishun Bushi, zu Deutsch ein Zolljunge. Die unterschiedlichen Däumlingsmärchen werden wir ja auch jetzt im Laufe der Folge noch hören. Es gibt noch eine weitere Variante in der Literatur von Astrid Lindgren, Nils Carlsson Däumling aus dem Jahre 1956. Ja, das Motiv des kleinen Männchen ist schon aus Zeugnissen der Antike überliefert. Aus dem 17. Jahrhundert gibt es auch eine parodistische englische Verserzählung mit diesem Motiv und es geht dort um den kleinen Held Tom Thumby, der Abenteuer erlebt.
Dann ist ja Nils Holgersson von Selma Lagerlöf auch eine Däumlingsfigur eigentlich, oder? Ne? Er ist ja eigentlich ein Junge, der dann aber in diesen Däumling verwandelt wird und mit den Wildgänsen da diese wunderbare Reise macht.
Genau.
Und Däumling ist ja auf jeden Fall auch nicht gleichzusetzen mit zum Beispiel Zwergen im Märchen und aber auch nicht mit einer Figur wie Rumpelstilzchen, ne? Als was auch immer Rumpelstilzchen halt dann auch ist. Aber das ist halt wirklich nochmal ganz anders und auch kleiner, ne? Also er ist wirklich so das Minigste, was man so im Märchen finden kann, oder?
Ja, nicht so, wie soll ich sagen, so hutzelig wie Zwerge oder Kobold oder sowas zum Beispiel, ne?
Ja, genau. Also ich musste auch an das Rumpelstilzchen denken, als ich das so recherchiert habe. Aber nein, genau, er ist ganz anders, weil auch die Größe anders ist und er hat ja auch eine andere Intention. Er ist ja meistens eher der Held, aber das werden wir ja eher nachher noch erzählen.
Ja.
Ich hatte wieder die schöne Aufgabe, mich mit Adaptionen auseinanderzusetzen. Und in Bezug auf Perrault stimmt das so halb, was ich hier sage, aber dazu später auch nochmal mehr. Es gibt zwei Hörspiele von Europa. Einmal auf LP, Brüderchen und Schwesterchen ist da auf dem Cover zu sehen. Die kann man aber auch mittlerweile auf CD kaufen bzw. streamen. Und aus der Reihe Märchenbox, die wir auch schon häufiger mal hatten, unter anderem auch in unserer Hörspielfolge aus dem letzten Jahr, in der Folge 15 ist da auch eine Hörspieladaption erstellt worden. Auf der anderen Seite ist der kleine Hevelmann. In beiden ist auch Hans Petsch der Erzähler. Dann gibt es noch eine Hörspielfassung, die ich auch sehr schön finde, aus der wohl in den 1960er Jahren entstandenen Reihe, die ich hier schon mehrmals erwähnt hatte. Hier unter anderem mit Gerd Baltus und Uli Philipp als SprecherInnen. Es gibt aber auch etwas ziemlich Kulturelles. Maurice Ravel komponierte Le Petit Poucet als zweiten Satz seiner Suite Ma Mère Loire 1908. Mhm. packe ich auch in die Playlist auf Spotify wieder.
Also reinhören.
Genau. Es gibt zahlreiche Verfilmungen in über 100 Jahren entstanden.
Echt?
Die aber vor allem im deutschsprachigen Raum ziemlich unbekannt sind. Ich hätte mir eigentlich gerne den 2011 entstandenen Film Im finsteren Walde gekauft, aber den gibt es irgendwie auf Deutsch nicht und nur auf Französisch mit französischen Untertiteln. Das war mir irgendwie ein bisschen zu hakelig.
Ja.
Es gibt auch eine Folge von Simsalagrim, die dieses Märchen behandelt. Und dann gibt es noch den Film, den habe ich hier auf DVD mitgebracht, das Märchen vom Däumling. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben den vor vielen Jahren mal geschaut.
Echt?
Das ist ein sowjetisch-tschechoslowakischer Spielfilm von 1985-86.
Ah, doch, hier dieser Teufel da.
Ja, der am Ende tanzt, weil der Däumling auf der Flöte spielt.
Ja, ja, ja.
Hat mit Perrault überhaupt nichts zu tun und beruht auf dem Theaterstück Spiriditis der lettischen Autorin Anna Brigadiere. Also doch noch was Lettisches.
Mhm.
Ja, aber wie gesagt, mit Perrault hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ist aber durchaus sehenswert. Ich habe den als Kind immer gerne geschaut und mir deswegen auch auf DVD zugelegt.
Also ich kenne von früher nix, weder Hörspiel noch Film. Und ich bin mir auch nicht sicher, also der Titel Der kleine Däumling war mir natürlich ein Begriff. Ich glaube, wenn ich das von früher als Kind kenne, weil ich es gelesen habe, ist es wahrscheinlich die Bechstein-Variante. Da kommen wir ja auch noch zu. War euch das bekannt von früher?
Ja, aus dem Märchenbuch, was ich beim letzten Mal schon mitgebracht hatte, 365 Märchen vom Sandmännchen oder so ähnlich, ich habe den Titel jetzt nicht auswendig da. Da war auch eben illustriert eben ein Däumlingsmärchen drin, wie er da im Schneckenhaus zum Beispiel schläft, da erinnere ich mich dran. Das kann ich ja auch mal für Instagram vielleicht zurechtmachen.
Ja,
gerne. Bei mir war es eher Däumelinchen.
Ja,
ich
kenne auch einen Däumelinchen-Film, das war so ein Zeichen.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Mhm. Und auch als Hörspiel eben, auch in der Reihe Märchenbox, da war es ja Der Wolf und die Sieben Geißeln und auf der B-Seite Däumelinchen, das hatte ich als Kind auch gehabt, war eine meiner ersten Kassetten, habe ich immer wieder gerne gehört.
Ja. Deswegen war eigentlich der Däumling an sich irgendwie ein Mädchen immer für mich.
Ah, okay. Mhm. Ja, wir können das ja auch mal verraten. Wir hatten ursprünglich auch vor, Däumelinchen als Märchenstunde-Märchen zu nehmen. Da wir jetzt aber ja im letzten Block so viel Andersen hatten, haben wir gedacht, vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Und dann dachten wir, dann nehmen wir mal wieder Charles Perrault und Der kleine Däumling. Und ich fand, das war eigentlich eine gute Wahl. Und ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt mal noch ein bisschen tiefer ins Märchen ein. So wie ganz aktuell eben bei Der kleine Däumling, als auch in früheren Märchenstunden, wie zum Beispiel bei Blaubart oder Rotkäppchen, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es einen ziemlich großen Unterschied zwischen den Märchen der Grimms und den genannten Märchen von Charles Perrault gibt. Und das ist die sprachliche Gestaltung. Na, die Sprache von Perrault ist sehr leicht verständlich und schlicht, aber deutlich poetischer, als wir das von den Grimms kennen. Er schmückt viel mehr aus. Also denken wir beim Däumling zum Beispiel daran, sehr auffällig die ganzen Wiederholungen. Im düsteren, düsteren Wald. Im pechrabenschwarzen, mitternachtschwarzen,
mutterseelenalleinigen
Wald, genau.
Und auch die Frau ist ja viel dramatischer, ne?
Ja,
also
ja.
Ich finde, das ist alles viel dynamischer.
Ich finde, es nimmt ein bisschen schon Oscar Wilde vorweg, auch so mit seinen Kommentaren und seiner Bissigkeit manchmal. Ne?
Habe ich also auch dran gedacht. Genau, das ist, wie du auch sagst, es ist dynamischer, Jenny, es ist lebendiger. Ich finde aber, es ist auch irgendwie leichter. Mhm. Also bei den Grimms hast du ja manchmal so das Gefühl, obwohl es ja sowas Volkstümliches sein soll. Bei der Mama denkst du dir, ja, okay, krass, jetzt alle tot und okay, heftig. Aber Perrault hat halt diesen humorvollen, manchmal spöttischen und auch ironischen Unterton. Am Ende dann meist noch so eine moralische Pointe und das ist irgendwie viel leichter zugänglich.
Ja, selbst der erste Satz alleine schon.
Ja, den fand ich übrigens, das habe ich mir hier fett mit Textmarker auch angemarkert. Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau und weil sie sehr arm waren, hatten sie viele Kinder. Also das ist natürlich ein Satz, den kannst du heutzutage nicht mehr bringen, ne?
Ja, aber ich meine, das bespiegelt auch ein bisschen Gelsenkirchener Realität.
Ja.
Ja, ne? Also,
oh, das ist hart, ne?
Das ist aber wirklich so, ne?
Ja, und die damalige Realität
natürlich
auch,
ne?
Aber dazu kommen wir auch noch.
Ja, also mein Vater zum Beispiel hat ja auch 10 Geschwister.
Ja, krass.
Katholische Bergmannsfamilie ohne Fernseher, irgendwas musste man halt machen, ne? Ja, ist so.
Ja, und ohne Verhütungsmittel ist ja eh schlecht,
ja.
Ne?
Okay, aber halten wir vielleicht an der Stelle erstmal fest, ohne dass ich euch das jetzt noch viel ausführlicher ausbreite, weil dann lauft ihr wahrscheinlich alle weg. Sprachlich sind die Märchen von Perrault ganz anders als die der Grimms. Der Erzählstil ist komplett anders, was natürlich kann man jetzt sagen, liegt ja in der Natur der Sache. Wir haben ja gehört, es sind eben Kunstmärchen und die erzählen einfach anders. Denken wir zuletzt an Andersen. Aber die Sprache zeigt uns natürlich auch ganz klar, welche Zielgruppe angesprochen war und welche Funktion Märchen hatten. Dazu haben wir ja eingangs schon ein bisschen was gehört. In den Märchen selbst finden wir einige mittlerweile schon bestens bekannte Motive wieder. Starten wir mal mit dem unerwarteten Helden. Na, obwohl der Däumling, wie groß er jetzt auch immer ist, aber er ist der jüngste und der kleinste der Familie. Und er ist mal wieder der klügste. Das heißt, nicht Größe und Stärke sind entscheidend, sondern Eigenschaften wie Mut, Intelligenz und Einfallsreichtum. Und davon hat der kleine Kerl ja eine ganze Menge. Und die haben, und das zeigt der kleine Däumling eben auch, nichts mit Körpergröße zu tun. Denn es ist nicht seine Körpergröße, die ihn antreibt oder sogar Treiber der Handlung ist. Das hast du ja auch gerade schon gesagt, Christian. Es ist sein Charakter. Das zweite große Thema ist Armut und auch soziale Ungerechtigkeit. Das Motiv von den Eltern, die so arm sind, dass sie ihre Kinder aussetzen, kennen wir eben schon aus den berühmten Grimm-Märchen Hänsel und Gretel. Ähnlich wie dort prallt hier die gesellschaftliche Realität auf die fantastische Märchenwelt. Die Darstellung von Armut, verkörpert durch die Eltern, die ihre Kinder nicht ernähren können, ist eine realistische Darstellung von Armut und zeigt, dass Armut eben dazu führen kann, verzweifelt und unmenschlich zu handeln.
Aber mich haben die Eltern richtig aufgeregt, weil die sind doch total fies. Ich meine, dann haben sie die Kinder in den Wald gebracht. Ach ja, plötzlich haben sie dann Geld. Dann schmeißen sie das ganze Geld raus, weil sie dann so viel Essen kaufen, was sie selber ja gar nicht essen können ohne die Kinder. Und dann haben sie wieder kein Geld mehr und müssen die Kinder wieder aussetzen.
Ja, aber auch das spiegelt, glaube ich, einen Teil aktueller Lebensrealität leider wieder allzu oft. Ne?
Ja, und der damaligen auch. Ja. Ich komme da später noch ein bisschen zu, wenn es um den zeitgeschichtlichen Kontext geht. Aber du musst dir auch vorstellen, früher in der Zeit, in der Perrault ja auch gelebt hat, es gab halt die Superreichen, den Adel, die hatten alles. Und dann gab es den Rest, die hatten einfach nichts. Und wie weit dich dann natürlich Verzweiflung treibt.
Verstehe ich. Hätte sich die Taler vielleicht ein bisschen einteilen können.
Aber du hättest die Taler jetzt zum Beispiel nicht unbedingt zur Bank bringen können. Ne? Also ja, das dann stimmt. Lieber das nutzen fürs Essen oder wie auch immer, wozu du es gerade brauchst. Ne? Und also natürlich, also aus heutiger Sicht hochproblematisch, aus damaliger Sicht wahrscheinlich auch. Ne? Aber
ich glaube, Perrault legt es auch ein bisschen drauf an, um zu zeigen, hey, die verhalten sich halt einfach dumm, weil am Ende sagt er ja auch, ne, die hatten dann sehr viel und jetzt haben sie nicht mehr alles auf einmal weggegessen, sie haben sogar Leute eingeladen. Also so ein bisschen Lerneffekt kann man ihnen ja vielleicht auch zugestehen.
Also dadurch, dass sie auch die armen Leute und Nachbarn einladen, ist es schon auch, dass nicht so egozentrisch sind, sondern auch wirklich was Gutes tun wollen, und empathisch sind.
Ja, und das heißt,
das ein bisschen ab. Ja.
Da teilen sie ja dann auch. Ne? Also da raffen sie nicht alles zusammen und sagen, mir gehört alles. Und das ist ja dann wieder, denken wir an die Zeit des Absolutismus, Sonnenkönig, bla bla bla. Es ist eben nicht alles meins, guckt euch das an, sondern hey, das ist meins und ich teile es mit euch. Also das finde ich ja schon eine tiefgründige Botschaft, die da drin steckt.
Also nicht so schlimm wie die Stiefmutter bei Hänsel und Gretel, finde ich.
Genau, ja. Bist du besänftigt ein bisschen?
Ein bisschen, ja.
Okay. Ehrenrettung.
Dann gehen wir zum nächsten Motiv. David gegen Goliath. Kennen wir, weil wir zuletzt zum Thema Tiermärchen darüber gesprochen haben. Ja. Und das ist natürlich hier auch sehr stark ausgeprägt. Wir haben schwach gegen stark. Der Riese oder Oger ist die größte Bedrohung in dieser Geschichte und auch der maximalste Kontrast. Davon haben wir einige. Wir haben 7 Söhne, die von ihren Eltern ausgesetzt werden, weil sie arm sind. Wir haben die 7 Töchter der Riesenfamilie, die satt und zufrieden sind. Wir haben die Gegensatzpaare männlich, weiblich, arm, reich, groß, klein, Schutzbedürftigkeit gegen Bedrohung. Und eigentlich auch eine besondere Ironie, typisch Perrault. Die Kinder haben Hunger, die Töchter, wie die gesamte Riesenfamilie, sind Menschenfresser. Ja, das Ganze hat auch einen moralischen Hintergrund, denn das wollte Perrault ja auch. Er wollte immer eine moralische Aussage treffen. Eigentlich von Anfang an zieht sich bei Perrault ja durch, ja, die Kleinen können eben mehr. Und mehr als man denkt. Man sollte sie eben nicht unterschätzen. Und da steckt aber ja nicht nur drin dieses, oh, klein, aber oho, sondern auch die Botschaft, Erziehung, Vernunft und Geist sind wichtiger als Geburt oder körperliche Kraft. Und damit spricht Perrault sich, wenn man es so lesen möchte, ganz klar auch gegen das Standesdenken der damaligen Zeit aus. Ne, erinnert euch, Klerus, Adel, Bauern. Standesgrenzen zu überschreiten war unmöglich. Und gerade der Adel sah seinen Stand und seine Privilegien ja als von Gott gegeben. Und das bringt uns dann auch zum 5. Motiv, die Gesellschaftskritik, die da drin steckt. Und das ist ganz klar eine Kritik an sozialer Ungleichheit. Der Däumling ist hier ein Symbol für die Schwachen, die aber eigentlich die viel besseren und schlaueren Menschen sind als die Starken. Und die Starken in einer Gesellschaft sind die Reichen, die hier von der Riesenfamilie verkörpert werden. Ihre vermeintliche Stärke zeigt sich zum einen in körperlicher Überlegenheit, also Körpergröße und Kraft, im übertragenen Sinn aber auch in ihren finanziellen Mitteln. Sie sind aber menschlich allesamt so verdorben. Also sie sind sind ja nicht mal mehr Menschen, sondern monströse Kreaturen, die Menschen fressen. Und vor dem gesellschaftlichen Hintergrund der damaligen Zeit ist das ein sehr, sehr starkes Bild. Denn der Reichtum der wenigen, die Privilegien des Adels, die gab es nur, weil dieser rücksichtslos ja die Armen gefressen hat. Also heißt, diese Botschaft gilt ja bis heute, der Reichtum weniger fordert Opfer, nämlich Menschenopfer. Und das macht das Märchen genauso aktuell wie die etwas vordergründigere Aussage, dass es der Charakter ist, der das wahre Wesen eines Menschen ausmacht.
Ja, und das in vorkapitalistischer Zeit. Total interessant, dass sich eigentlich nicht viel verändert hat.
Nee, finde ich auch sehr bedenklich eigentlich. Ne?
Auch das Geschlechterverständnis finde ich hier eigentlich ganz interessant. Mhm. Also, dass er die da am Anfang prügeln möchte, ja, die Frau, weil sie das nicht verwinden kann, dass sie die Kinder ausgesetzt hat und er einfach null Empathie hat und sagt, ja, halt jetzt mal die Schnauze, ich will jetzt meine Ruhe haben. Ich glaube, das ist von Perrault auch als Kritik gemeint. Ne? Spiegelt sich ja dann auch im Oger, im Riesenverhalten auch wieder. Der will ja auch seine Frau da bestrafen und lafft die da an und beschimpft sie aufs Derbste. Ja. Zeigt, wie unmenschlich das eigentlich ist und dass man das nicht machen sollte. Total modern eigentlich.
Ja, und interessanterweise, das habe ich so bei meiner Recherche so ein bisschen festgestellt, ist die Frage nach der Deutung des kleinen Däumlings in der Forschung gar nicht so verbreitet, denn es ist ja wohl nicht so ganz klar, wie frei Perrault mit der volkstümlichen Vorlage tatsächlich umgegangen ist. Und deswegen befasst sich ein Großteil der Sekundärliteratur tatsächlich damit, volkskundlich zu recherchieren. Der literarische Charakter des Werks bekommt aber vergleichsweise wenig Beachtung. Deswegen, wenn ihr irgendwie so nach Deutung und Interpretation dafür sucht, findet man nicht so viel. Es gibt eine, das fand ich ganz interessant, das gebe ich jetzt einfach mal so weiter, es gibt einen Ansatz, der sagt, dass der Petit Poucet ja in Perrault's Sammlung quasi das Schlusswort darstellt. Also es ist das letzte der 8 Märchen, die darin vorkommen und wird deswegen auch als poetischer Kommentar über das Märchenschreiben gelesen.
Ja, ja.
Wollte ich einfach mal so mitgeben, müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Wie gesagt, so die Deutungsansätze an sich, die gucke ich mir ja auch öfter mal an, bevor ich selber so starte oder nachdem ich gestartet bin, je nachdem. Aber da gibt es echt nicht so viel.
Vielleicht haben wir im Fazit noch ein paar kluge Gedanken dazu. Lassen wir das mal wirken.
Lassen wir mal wirken, genau. Ich habe auch noch ein bisschen was, wenn es nachher um mein Däumlingsmärchen geht. Also gucken wir mal.
Auf das ich mich schon sehr freue übrigens.
Ja, ich auch. Okay, machen wir erstmal weiter. Ich glaube, Christian ist erstmal wieder dran.
Ja, wir widmen uns jetzt den Varianten von Däumlingsmärchen, die es eigentlich fast auf der ganzen Welt gibt. Wie gesagt, der ATU ist 700, Däumling eben. Deutsche Namensformen sind neben Däumling, Dümling, also von Dumen, Daumen auf Niederdeutsch, Plattdeutsch. Ah. Hans Dünk, Daumendick oder Daumesdick oder Daumennickel. Das ist wohl eher süddeutsch.
Ja, klingt direkt wie ein Döver.
Ja. Verscherzt es dir nicht mit den süddeutschen ZuhörerInnen.
Entschuldigung.
Auf Englisch ist es eben der Tom Thumb. Auf Französisch der Petit Poucet oder Pousseau auch. Auf Niederländisch oder Flämisch ist es Dümpje oder Dümke.
Und das ist irgendwie das so süß.
Ja, Dümpje oder Dümke. Auf Dänisch ist es Svent Tomling. Auf Schwedisch ist es Tümmeliten.
Oh, das ist auch süß.
Auf Litauisch Puspirstis, auf Spanisch Pulgarcillo und auf Italienisch Detto Grosso, also der große Finger, also der Daumen eben. Ne? Und diese internationalen Däumlingsmärchen eint vor allen Dingen der Wunsch eines kinderlosen Paares nach einem Kind, egal welcher Größe. Das ist hier der gemeinsame Nenner und ich glaube, bei allen Märchen, die jetzt noch folgen, wenn ich mich nicht irre, ist das tatsächlich auch so. Ja, wie wir schon gehört haben, hat Bechstein Perrault's Fassung leicht bearbeitet, 1847 in sein Märchenbuch übernommen, hat aus dem Holzhacker einen Korbbinder gemacht, aus dem Oger einen Menschenfresser oder einen Riesen eben und generell einiges leicht entschärft. Ansonsten ist es aber mehr oder weniger deckungsgleich und hat so dann letztlich Perrault's Fassung im deutschsprachigen Raum auch etwas bekannter gemacht. Es ist eigentlich nicht so in den Top 20 der bekanntesten Märchen, ne?
Ich auch nicht sagen.
Kanntet ihr den Perrault vorher in der Fassung?
Nein.
Ich nur durch das Hörspiel eben von Europa und das von aus den 60er Jahren. Aber das war wirklich zufällig. Perrault ist generell hier in seiner Urform nicht so ganz verbreitet. Schade eigentlich.
Mhm, finde ich auch.
Yes, ich habe heute die Grimms. Und zwar gibt es ja 2 Däumlingsmärchen bei den Grimms und ich werde euch beide erzählen. Cool, ne?
Yes.
Number 1, Däumlings Wanderschaft. Hat den ATU 700, klar, Däumling in der Kategorie Zaubermärchen, steht bei den Kinder- und Hausmärchen an Stelle 45. Bis zur dritten Auflage lautete der Titel des Schneiders Daumerling Wanderschaft und wurde 1840 wegen der Sperrigkeit vereinfacht.
Ja, gut. Hat man gerade gemerkt, das ist wunderbar vorgeführt, Janine.
Aber Daumerling ist auch irgendwie schwierig.
Ja. Ja.
Erstausgabe war 1812. Die erste handschriftliche Version ist von 1810 nach einer Erzählung von Marie Hassenpflug aus den Maingegenden. So, komme ich mal zum Inhalt. Hier ist der Däumling nämlich Sohn eines Schneiders. Der Däumling war mutig und abenteuerlustig und wollte hinaus in die Welt. Vom Vater erhielt er eine Stopfnadel als Degen. Irgendwie putzig, ja. Ne?
Da muss ich ein bisschen ans Lumpengesindel denken.
Ja, legendär. Und er wollte noch einmal mit ihnen essen. Als seine Mutter aber sagte, dass er doch selbst mal in den Topf gucken sollte, was es denn darin gibt, beugte er sich zu weit hinein und wurde vom Dampf in die Welt hinausgetragen. Er nahm bei einem Meister eine Arbeit auf, aber das Essen war ihm zu schlecht. Obstkorb ist ja leider kein Benefit, ne? Und der Däumling, der war ganz schön frech. Ich zitiere mal hier. So gehe ich fort und schreibe morgen früh mit Kreide an ihre Haustüre. Kartoffel zu viel, Fleisch zu wenig. Adies, Herr Kartoffelkönig. Schon ganz schön frech, ne?
Ja, wenn es doch stimmt, der arme Kerl, wenn er hart arbeitet, muss er ein Stück Fleisch auf dem Teller haben. Niemand geht an mein Schnitzel, sage ich dann nur.
Ja, die Frau des Meisters wurde natürlich mega sauer und nachdem sie dann auch vom Däumling mal so richtig noch verarscht wurde, warf sie ihn dann auf die Straße.
Ja, richtig frech.
Ja, ist er auch.
Klein, aber oho, ne?
Dann traf er in einem Wald Räuber, die den Schatz des Königs stehlen wollten. Als die Räuber den Däumling sahen, wollten sie ihn benutzen, um das Türschloss aufzukriegen und natürlich dann durch die Tür zu kommen. Und der Däumling fand auch einen Spalt, durch den er sich quetschen konnte. Die Schildwachen vor dem Tor hielten ihn für eine hässliche Spinne.
Das ist aber sehr charmant.
Ja, ne? Und so konnte er dann hinein. Von innen öffnete der Däumling das Fenster und warf die Münzen aus der Schatzkammer zu den Räubern hinaus. Als der König in die Schatzkammer kam, um sich sein Vermögen anzugucken, ja, ich mach das auch immer so.
Sie wollen mir mein Gold, mein Gold.
Verkroch sich der Däumling. Der König wunderte sich, weil offensichtlich viel Geld fehlte, aber es war ja keiner eingebrochen, man konnte ja gar nichts sehen. Das Schloss war ja intakt. Der König verließ also die Schatzkammer, befahl aber seinen Wachen, gut aufzupassen. Der Däumling fing von neuem an, Taler aus dem Fenster zu werfen. Die Wachen hörten dies und kamen sofort herein, aber der Däumling, der sie gehört hatte, versteckte sich schnell unter einer Mütze und so konnte ihn niemand sehen. Ist auch cool, wenn man unter eine Münze passt, ne? Er machte sich sogar über die Wachen lustig und rief, hier bin ich. Als sie in die Ecke sprang, war der Däumling schon in einer anderen und rief wieder, hier bin ich. Und das machte er so lange, bis die Wachen müde waren und gingen. Er warf die restlichen Taler heraus und sprang mit dem letzten hinaus. Die Räuber, die waren mega begeistert, weil sie hatten ja super viel Kohle erwischt durch den Däumling, dass sie ihn direkt zum Hauptmann machen wollten. Däumling lehnte aber ab, weil er noch die Welt sehen wollte.
Ach, noch ein Draufgänger. Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, im wahrsten Sinne, ne?
Ja.
Er zog weiter und war noch bei einigen anderen Meistern angestellt und schließlich in einem Gasthaus. Bei den Mägden war er dann nicht sehr beliebt, weil er alles sah, was sie heimlich taten und sich von den Tellern nahm und sagte es dem Chef. Also er war auch eine Petze. Also wollten sie sich an ihm rächen. Ja, man denkt sich so ein bisschen, irgendwann muss er dann auch mal einen draufkriegen, ne?
Der ist schon sehr grenzüberschreitend, würde ich mal sagen.
Und als eine Magd dann den Rasen mähte und sah, dass der Däumling dort im Gras sprang, mähte sie schnell alles zusammen und band das ganze Gras mit dem Tuch zusammen und warf es den Kühen vor.
Okay.
Eine schwarze Kuh verschlang ihn, ohne ihm dabei weh zu tun. Also die hat das Gras gefressen und er war da halt mit drin. Es wird jetzt ein bisschen skurril, also eigentlich sehr skurril. Und gerade die sollte dann auch am nächsten Tag geschlachtet werden.
Zufälle gibt's.
Vor Panik rief der Däumling, aber lasst mich erst raus, ich sitze hier drin. Der Herr hörte zwar die Stimme, konnte das aber nicht zuordnen und verstand auch nicht, was es wollte. Ja, und dann wurde die Kuh am nächsten Tag geschlachtet. Zum Glück wurde der Däumling beim Zerhacken nicht getroffen. Er geriet aber unter das Wurstfleisch.
Kein Däumlingsgulasch.
Moment, es wird jetzt noch verrückter. Er sprang behende weg, geriet aber in einen Speckbrocken und kam dann in die Blutwurst. Genau, und jetzt kennt er sich natürlich in der Wurstproduktion voll aus, weil er wurde dann geräuchert und in die Speisekammer gehängt. Im Winter holte die Frau Wirtin endlich die Wurst heraus und als sie sie in Scheiben schnitt, sprang er aus der Wurst dann raus. Ich habe mich nur gefragt, wie hat er da drin überlebt?
Ja.
Hat
durch die Wurst gefressen.
Ja, aber dann wäre die Wurst ja weg gewesen.
Ja, eben.
Und der muss ja irgendwie auch mal sein Geschäft verrichten. Ja, aber der
braucht
ja
nur so einen kleinen Happen machen.
Ja, aber dann ist ja Däumlingskaka drin.
Ja, aber muss ja, der muss ja irgendwann mal.
Also appetitlich ist das alles nicht, finde ich, ehrlich gesagt.
Und wenn er sich da durchgefressen wäre, dann wäre er irgendwann draußen gewesen. Aber
ja, gut. Aber wenn er nur so ganz klein so haps und dann bin ich schon satt.
Der hat das durch die Wurstpelle nicht geschafft.
Ja. Das habe ich auch gedacht, der Darm ist zu hart.
Ja.
Ja.
So kleine Zähnchen.
Ja, der Däumling wollte dann natürlich nicht in dem Gasthaus bleiben.
Komisch.
Und begab sich wieder auf Wanderschaft. Auf dem Feld wurde er von einem Fuchs gefressen und er bat ihn in seinem Maul, dass er ihn doch bitte ausspucken solle. Und der Fuchs war dann damit einverstanden.
Hey, also der war jetzt schon Wurst, wurde vorher von einer Kuh gefressen. Jetzt wird er noch von einem Fuchs gefressen, der ihn dann aber ausspuckt.
Sehr motivreich.
Genau, also
okay.
Sehr oral.
Das ist ein Trip, genau. Würde ich sagen.
Also ne, danach latscht er dann da über eine Wiese und dann kommt halt der Fuchs und denkt sich, lecker, ups. Und er bietet ihm dann auch einen Deal an. Und zwar sagt er ihm, naja, du kannst gerne die Hühner meines Vaters bekommen, wenn du mich jetzt ausspuckst. Und so war der Fuchs einverstanden und brachte ihn heim. Als der Vater seinen Sohn sah, gab er dem Fuchs die Hühner gerne. Der Däumling gab dem Vater den Kreuzer, den er auf der Wanderschaft erworben hatte. Jetzt Zitat, Schlusssätze. Warum hat aber der Fuchs die armen Piephühner zu fressen kriegt? Ei, du Narr, deinem Vater wird ja wohl sein Kind lieber sein als die Hühner auf dem Hof.
Wenn es gut läuft, schon, ja.
Okay, also.
Also ein Teil einer Moral ist am Ende schon mal erkennbar.
Ja. Also wenn ich das jetzt mal mit Perrault vergleiche, würde ich sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, weil das finde ich ist bei Perrault auch sehr auffällig, der Däumling ist ja super selbstbewusst. Also dass er der Jüngste und der Kleinste ist, das hält ihn ja überhaupt nicht von irgendwas ab.
Ist ja oft so bei kleinen Männern, dass die meinen müssen irgendwie das so zu kompensieren.
Ja, das würde ich nämlich jetzt hier bei den genau, das würde ich nämlich jetzt bei dem Grimm-Märchen sagen, weil der ist dabei nicht mehr sympathisch. Also ich finde der Däumling bei Perrault, der hatte noch so was Vorwitziges und man dachte sich so, Mensch, du bist echt selbstbewusst. Er sagt ja auch immer, ich bin ein richtiger Mann.
So ein richtiger Macher eben, aber im, im netten Sinne.
Genau, und der beweist das ja irgendwie auch.
Und auch klug dabei.
Genau. Und der ist ja einfach nur, du denkst dir, nerv nicht rum. Der ist einfach total grenzüberschreitend.
Ist kein Sympathieträger.
Nee, oder? Und dann denkst du dir, okay, dann hängt er da in der Wurst, dann hat er da so ein bisschen seine Strafe und dann kommt der Fuchs. Was ist denn das für ein Märchen?
Wirkt so ein bisschen zusammengewürfelt, finde
ja,
ich.
Ja,
ne?
Voll, oder? Mhm. Also ich finde, so ein roter Faden ist da nicht drin. Und am Ende, ja, mein Vater hat mich ja lieb und beschützt mich und er hat überhaupt nicht, also eine Läuterung oder so ist ja auch nicht drin. Am Anfang habe ich nämlich noch gedacht, ja, okay, jetzt kommt er in die Wurst, jetzt kriegt er auf die Klappe und das ist quasi typisch Grimm, weil da ist jetzt dieser pädagogische Effekt drin. Naja, wenn du so vorlaut und vorwitzig bist und so respektlos, dann passiert das.
Ich habe ja gedacht, dass er am Ende den Fuchs auch noch verpetzt und der Vater ihn dann totschießt oder totschlägt. Und das passiert nicht mal. Ne? Nee, also der erfüllt die Erwartung auch überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Und ich finde diese pädagogische Idee geht überhaupt nicht auf, während bei Perrault ja von Anfang an ganz klar diese Moral drin ist. Perrault stellt den Däumling ja direkt als, ja, das ist ein Held. Also wir wissen direkt, hey, egal was jetzt passiert, du darfst den nicht unterschätzen, weil am Ende wird er ein ganz großer. Und der macht ja auch richtig eine Karriere.
Bei Perrault ist es ja auch avec die Moralité, ne?
Ja, also. Genau. Aber wenn du bedenkst, dass die Grimms ja eigentlich auch immer eine Moral drin haben, finde ich, also ab dem Punkt, wo der Fuchs kommt, nee, wie raus?
Also ich meine, da kriegt er natürlich auch nochmal einen auf die Mütze, weil der Fuchs ihn ja quasi fast frisst, ne?
Ja.
Und dann ist er schon irgendwie klug, weil ihm halt dieser Wink einfällt. Aber bevor das Ganze passiert, finde ich ihn einfach grenzüberschreitend und frech. Ne, er ist wirklich richtig frech, weil der verarscht die Leute einfach auch komplett.
Ja.
Dann bricht er da ein beim König, klaut das ganze Gold, wo du auch denkst, das ist jetzt kein Samariter-Move, sondern der gibt das dir einfach den Räubern.
Den Räubern, genau.
Ja. Genau, also eigentlich macht er das nur, um sich wahrscheinlich cool zu finden.
Und dann denunziert er noch die armen Mägde.
Genau, und dann mobbt er die da auch. Also eigentlich ist er ein kleines
Arschloch. Ja, sag's ruhig.
Ja, ist wirklich so. Also ich finde auch, man kann ja sagen, okay, Cleverness und Selbstbewusstsein bis zum gewissen Punkt hat er vielleicht mit dem Däumling aus Perus Märchen noch gemeinsam.
Der hat eher so eine Bauernschleue aber hier, finde ich.
Finde ich, ne? Auch, genau. Aber darüber hinaus, der Däumling bei Perrault ist ein Held und also das macht Perrault auf und das verspricht er und das hält er irgendwie auch ein. Aber hier, nee, mag ich nicht.
Next.
Number two, Daumen ist dick. Das ist tatsächlich das populärere der beiden Grimms Däumlingsmärchen. Kennt ihr das?
Nee, der ja. Name ja, aber...
Ich glaube, das war in meinem Sandmännchenbuch drin. Mhm.
Alles im Sandmännchenbuch.
Ja. Süß. Das war die Wurzel allen Übels. Damit fing das mit den Märchen an.
Ja, es steht an Stelle 37 bei den Kindern- und Hausmärchen und hat natürlich den gleichen ATU. Es orientiert sich eher am Märchen von Perrault als an dem von Bechstein. Mhm. Können wir ja gleich mal drüber sprechen. 1819 war die erste Veröffentlichung. In den unterschiedlichen Überarbeitungen ändert sich die Geschichte von den Zaubergaben, Ranzen, Hütlein und Hörnern. Als Quelle wurde Mülheim am Rhein vermerkt.
Ja, das heutige Köln-Mülheim, ne? Nicht das Mülheim an der Ruhr.
Genau. Werner Petzold entdeckte im Nachlass der Grimms die Handschrift des Märchens Daumestick in einem Notizheft mit einer Sammlung von Mosel- und Rheinsagen. Irgendwie ja cool, ne? Wenn du da sowas findest.
Mega.
Ich würde ausrasten vor Freude.
Das Büchlein hatte Friedrich Wilhelm Karoffe Jakob Grimm, mit dem er in Briefkontakt stand, 1816 überlassen. So, und dann kommen wir jetzt einmal zum Inhalt. Und zwar haben wir hier diese Kinderwunschthematik, die du gerade angesprochen hast, Christian, weil ein armer Bauersmann eben sehr traurig ist, weil er mit seiner Frau keine Kinder bekommen kann. Die Frau sagte, wenn es nur ein einziges wäre und wenn es auch ganz klein wäre, nur daumensgroß, so wollte ich schon zufrieden sein. Wir hätten es doch von Herzen lieb. Ja, die Frau wurde kränklich, bekam aber ein Kind und natürlich, das nicht größer als ein Daumen war und sie nannten es Daumesdick.
Warum nicht Daumesdünn? Body-Shaming.
Daumesgroß. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es klug war und bei dem, was es tat, Glück hatte. Eines Tages wollte der Vater in den Wald gehen und Holz hacken. Er bedauerte, dass er niemanden hatte, der ihm dabei helfen konnte, den Wagen in den Wald zu bringen. Der Däumling wollte das machen. Also da sehen wir auch wieder, ne, er ist mutig und traut sich das alles zu. Der Plan war, dass der Däumling sich dem Pferd ins Ohr setzte und es dann führen konnte.
Cooles Navi.
Wie so ein Floh. Der Vater war skeptisch, aber einverstanden. Das klappte auch soweit gut, bis ihnen dann ein Wagen entgegenkam. Die Männer waren sehr verblüfft, weil eine Stimme zu hören war, aber ja kein Fahrer zu sehen. Also folgten sie dem Wagen. Die Männer, als sie Daumestick sahen, wollten ihn kaufen, um ihn für Geld in der großen Stadt vorzuführen. Der Vater wollte aber seinen geliebten Sohn um kein Geld der Welt verkaufen, aber Daumestick sagte ihm, dass er das ruhig tun kann.
Ja, Papa, verkauf mich mal, ist nicht so schlimm.
Aber ich finde, da sieht man auch schon einen Unterschied zu den Frauenrollen sonst immer, die da gar keinen Einfluss drauf haben. Und er beschließt das selber, dass er damit einverstanden ist. Ne? Die werden immer einfach so verschachert, da ist das normal. Ja, er würde schon zurückkommen. Er ist da sehr zuversichtlich. Daumestick setzte sich auf den Hut eines von diesen Männern, die ihn gekauft hatten, und sie fuhren mit ihm fort. Der kluge Daumestick hatte natürlich schon eine List. Und sagte, ja, ich muss mal, ne? Und was passierte? Als er mit dem Hut heruntergehoben wurde, klar, war er weg. Er kroch in ein Mauseloch und egal, wie sehr die beiden Männer mit den Stöckern dort reinpiekten, sie konnten ihn nicht erreichen. Und das ging dann eine ganze Weile so und als es dunkel wurde, dann verschwanden sie. Daumestick verbrachte die Nacht in einem leeren Schneckenhaus. Da hörte er zwei Männer vorbeigehen, die überlegten, wie sie dem Pfarrer Gold und Silber stehlen konnten. Daumestick rief die Männer und wollte ihnen helfen. Beim Pfarrhaus kroch er zwischen den Eisenstäbe hindurch und schrie laut zu den Männern heraus, ob sie denn alles haben wollten. Die beiden erschraken und flüsterten ihm zu, dass er doch ganz leise sprechen solle. Daumestick tat so, als hätte er das nicht gehört und schrie erneut. Das hörte dann die Köchin und kam heraus. Inzwischen waren die beiden Diebe aber vor Furcht die Straße heruntergegangen, sodass sie niemanden mehr sah. Die Diebe kamen nochmal näher, Daumestick schrie wieder und die Köchin kam wieder heraus, konnte aber wieder keinen sehen, weil die Diebe schon fortgerannt waren. Daumestick versteckte sich und sie dachte, dass sie doch nur geträumt hätte. Ja, Daumestick entschied sich dann, aufs Heu zu legen und erstmal sich auszuruhen und zu schlafen.
Sehr vernünftig.
Und was ist dann passiert?
Ja, na? Heu klingt so, als ob der auch gefressen
kommt
werden
würde. Kommt uns das bekannt vor? Ja. Kuh vielleicht? Am nächsten Morgen rafft die Magd das Heu zusammen und Daumestick wurde von einer Kuh gefressen. Kennen wir ja schon. Die Kuh fraß immer weiter Heu und im Magen wurde es immer enger. Da rief er, bringt mir kein Frischfutter mehr, bringt mir kein Frischfutter mehr. Ja, die Magd war dann so geschockt, dass sie zum Pfarrer lief und ihm sagte, die Kuh redet. Der Pfarrer dachte, ja, okay, die hat irgendwie einen Hau weg, ne? Aber dann hörte er auch die Stimme der Kuh und war überzeugt davon, dass diese besessen war.
Teufelskuh.
Genau. Ja, und was macht man mit einer Teufelskuh?
Schlachten.
Yes. Der Magen, in dem Daumestick war, wurde dann auf den Müll geworfen.
Daraus kann man so leckere Suppe machen, Pansensuppe.
Ich habe auch gedacht, früher wurde alles verwertet, hallo? Bis auf Klauen und sowas, aber okay.
Lecker Flatschki. Mm. Ich esse das gerne.
Ja, dann ist ja gut. Ja, und er konnte dann nicht aus dem Magen raus. Zum Halbglück fraß ein Wolf den Magen.
Diesmal kein Fuchs.
Ja, genau. Und Daumestick rief aus dem Magen des Wolfes und versprach ihm eine gute Mahlzeit. Er führte ihn zu seines Vaters Haus. Der Wolf fraß sich dort durch die Speisekammer, konnte aber nicht mehr auf demselben Weg fort, weil er so fett geworden war. Und das war sein Plan. Daumestick fing dann nämlich an, riesigen Lärm zu machen. Seine Eltern wachten auf. Und sein Vater wollte den Wolf in der Speisekammer erschlagen. Daumestick rief dem Vater zu, dass er im Leib des Wolfes sei. Der Vater erschlug den Wolf und sie schnitten ihn aus dem Bauch heraus, sodass Daumestick hinaus konnte. Also Happy End.
Gaumenfreude ist eben eine Todsünde und der Wolf muss dafür bestraft werden.
Aber ich hatte da so ein bisschen Rotkäppchen-Vibes, ja, ne? mit dem Bauch aufschneiden. Und
oder der Wolf von die sieben Geißlein.
Ja. Okay.
Mir gefällt Daumestick wesentlich besser.
Mir auch. Der kommt ein bisschen dem Däumling von Peru auch näher. Der ist cleverer, selbstbewusster.
Und steht eigentlich auch auf der richtigen Seite. Der verarscht ja dann die Räuber, ne?
Genau, also du hast da nicht den Punkt, dass er das wirklich jetzt stiehlt, sondern dass er da dann auch dem Pfarrer ja quasi hilft.
Also guter Däumling, schlechter Däumling.
Im Prinzip schon, genau. Wobei die Handlungen ja schon auch sehr ähnlich sind mit der Kuh, die das frisst und dann noch dem Wolf oder dem Fuchs.
Ja, ich finde, also dieser Nachklapp immer mit dem Fuchs oder dem Wolf, das ist irgendwie so, als wäre, ja, ist jetzt irgendwie noch nicht zu Ende machen, lass uns noch was hinten dran machen. Ich finde, das bräuchte es auch gar nicht. Also man könnte die Märchen eigentlich auch vorher beenden.
Das ja, stimmt. Irgendwie brauchen sie, glaube ich, da immer noch so einen Move, dass er wieder zu seiner Familie zurückkommt.
Ja, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, okay, passt ja auch zu Peru, weil da ist es ja auch so. Ja, dann gucken wir mal, dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Däumlingsmärchen, das, glaube ich, das klassische Däumlingsmärchen überhaupt ist und an das alle sofort denken, nämlich, der Name ist schon gefallen, Däumelinchen. Stammt aus dem Jahr 1835 und es war als Kind schon eines meiner, ja, Lieblingsmärchen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gemocht.
Ich fand es immer toll, aber auch gleichzeitig ambivalent, weil da das ist so ein halbgutes Märchen von Andersen, also mit tragischen oder unschönen Momenten und aber auch am Ende geht es ja gut aus.
Ja.
Zu spoilern.
Ja. Ja, und die Geschichte von Däumelinchen ist keine Adaption, sondern im Wesentlichen durch Andersen geschaffen. Dennoch gibt es natürlich literarische Vorbilder, darunter eben auch der kleine Däumling von Perrault, aber auch andere Inspirationen, wie zum Beispiel Gullivers Reisen, Voltaires Erzählung Micromeja und die Geschichte Meister Floh von E.T.H. Hoffmann und auch Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann, wo ein kleines Wesen in einer Blüte lebt.
Oh, das finde ich so süß.
Ja, ich finde das tatsächlich auch ein sehr süßes Motiv irgendwie. Ich glaube, das war auch das, was mich als Kind so gecatcht hat, weil das war dann, ich habe so ein schön illustriertes Märchenbuch von Andersen und das war so schön gemalt, dann sitzt sie da auf ihren
auf
Blümchen.
Auf der Seerose, das, ne,
ja,
mit der Kröte.
Genau, ja, genau. Mhm. Okay, kommen wir kurz zur Handlung in aller Kürze. Eine Frau, wer hätte es gedacht, wünscht sich ein Kind und bittet eine alte Hexe um Hilfe. Die erhält von ihr ein magisches Gerstenkorn, das sie in einem Blumentopf anpflanzt und daraus wächst eine Blume, in deren Blüte sich ein kleines Mädchen findet, das nicht länger als ein Daumen ist und darum Däumelinchen genannt wird. Eines Nachts, Däumelinchen schläft ganz niedlich in ihrem Walnussschalenbett. No. Wie süß ist das bitte? Ja, da springt eine alte Kröte ins Zimmer und entführt Däumelinchen auf einen See, denn die Kröte sieht in Däumelinchen eine geeignete Braut für ihren dummen und hässlichen Krötensohn.
Tja, was Mutterliebe so alles ausblenden kann.
Ja, freundliche Fische nagen das Seerosenblatt los und Däumelinchen treibt auf dem Blatt in die Freiheit, gezogen von einem Schmetterling. Dann verliebt sich ein Maikäfer in Däumelinchen, doch als die anderen Maikäfer Däumelinchen als hässlich bezeichnen, denkt er sich, doch lieber nicht.
Das fand ich immer ganz schlimm im Hörspiel.
Ich dachte mir, sie ist so hübsch.
Sie hat gar keine Fühlhörner.
Ja, das finde ich doof.
Ja, dann kommt der Winter und Däumelinchen hungert und friert und in ihrer Not bittet sie um Unterschlupf bei einer alten Feldmaus, die sie gütig aufnimmt und für Kost und Logis muss Däumelinchen das Haus der Feldmaus sauber halten und ihr Geschichten erzählen, um die langen Winterabende zu vertreiben. Ja, und dann findet Däumelinchen eine halb erfrorene Schwalbe und fliegt diese gesund, das fand ich immer sehr herzzerreißend. Der Nachbar, ein reicher und naturgemäß blinder Maulwurf, kommt öfter zu Besuch und hält schließlich um Däumelinchens Hand an. Däumelinchen denkt sich, nee, bitte nicht, flüchtet auf dem Rücken der Schwalbe in ein warmes Land und findet dort in einem Blumenbeet, in einer Blüte, einen geflügelten Märchenprinz in ihrer Größe, den sie heiratet. Und ihr Mann schenkt ihr dann ein paar Flügel und gibt ihr einen neuen Namen, Maya. Und beide können nun von Blume zu Blume fliegen.
Oh. Ja, und die Schwalbe hat dann das Märchen nach Dänemark gebracht zu Andersen.
Also ich finde es wirklich wunderschön. Und wir haben hier natürlich ein ganz beliebtes Andersen-Motiv drin, nämlich das Außenseitertum. Ne? Däumelinchen passt nicht in diese Welt. Sie wird von Tieren bedrängt, weil sie anders ist. Ihre Körpergröße steht hier für Verletzlichkeit, aber auch für Einzigartigkeit, die von der Welt nicht erkannt und geschätzt wird. Und ihre Reise ist eine Art Selbstfindung, die sie letztlich an den Ort führt, wo sie akzeptiert wird. Und diese Einzigartigkeit stimmt mit dem kleinen Däumling überein, sowohl bei Grimm und Bechstein als auch bei Perrault. Allerdings ist Däumelinchen schon eher ein bisschen passiver. Sie wendet nicht Mut oder List an, sondern Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, siehe Schwalbe. Und was bei Däumelinchen sehr interessant ist, und es passt natürlich sehr schön zu unserer letzten Märchenstunde, wo es um den Frühling ging, ist die Bedeutung der Natur in diesem Märchen. Die Natur verkörpert hier Bedrohung und Erlösung zugleich und die Geschichte hat einen zyklischen Aufbau und wächst quasi wie eine Blume und eben, wie metaphorisch gesprochen, auch Däumelinchen vom Samenkorn zur Blume. Es geht um das Hineinwachsen in die richtige Welt, darum seinen Platz im Leben zu finden und beim Däumling geht es ja eigentlich eher darum, seinen Platz in der Welt zu behaupten. Ja, wenn wir Däumelinchen und den kleinen Däumling von Perrault, beides Kunstmärchen, ja mal miteinander vergleichen, dann stellen wir fest, dass Däumelinchen natürlich erstmal eine weibliche Heldin ist, die eher passiver auftritt, sanft und tugendhaft ist, während der Däumling männlich und sehr aktiv und listig ist. Der findet eigentlich für in jeder Situation, denkt er sich, ich mach schon was draus. Die Körpergröße ist bei Däumelinchen eher als Symbol für Verletzlichkeit, Einzigartigkeit und auch eine gewisse Weltentrücktheit zu lesen. Beim Däumeling steht sie eher dafür, dass sie eigentlich konträr zu seinem Charakter ist, der sehr listig ist und der irgendwie auch immer unterschätzt wird, weil er eben auch so klein ist. Bei Däumelinchen geht es um eine persönliche Entwicklung und die Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Beim Däumeling von Perrault eher um das Überleben und auch, wie kann ich denn eigentlich meine Familie beschützen? Als Moral kann man vielleicht sagen, Geduld und Güte sind bei Andersen Eigenschaften, die sich gegen die Hässlichkeit der Welt durchsetzen und zur eigenen Erlösung führen. Beim Däumeling von Perrault können wir sagen, die Klugheit schlägt Gewalt. Das Wesen eines Menschen ist entscheidend, nicht Stärke im Sinne von körperlicher oder finanzieller Größe oder wie auch immer man diese Größe lesen möchte. Am Ende findet Däumelinchen die Liebe und ein Zuhause. Der Däumling überwindet die Armut und sein charakterlicher Wert wird materiell belohnt und spiegelt sich in seinem neu erworbenen Reichtum wieder. Die Familie ist gerettet, er kann nach Hause zurückkehren, verweilt da aber nicht, sondern denkt sich, nö, ich will irgendwie noch was von der Welt sehen. Also da kommt auch noch so ein Entdecker- und Abenteuergeist hinzu. Ja, und ich denke, vielleicht von der Aussageabsicht kann man sagen, dass Andersen mit seinem Märchen natürlich berühren möchte. Er möchte zum Nachdenken anregen und die innere Welt des Einzelnen erfahrbar machen. Romantik lässt halt hier auch wieder grüßen. Perrault wiederum will eher belehren, kritisieren und zeigen, wie man sich in einer komplexen Gesellschaft behaupten kann. Und hier lässt die Frühaufklärung grüßen, denn die Mittel, derer sich der kleine Däumling bedient, sind Verstand und Moral. Und diese beiden letzten Punkte sind nochmal sehr wichtig, denn hier kommt natürlich, ich habe es schon angedeutet, der zeitgeschichtliche Kontext ins Spiel. Däumelinchen von 1835 ist am Ende der Romantik entstanden, für die Individualität und subjektive Gefühle ganz wichtig waren. Bei Charles Perrault sah die Welt ja noch ganz, ganz anders aus. Wir sprechen hier von einer Welt vor der Französischen Revolution und das ist ganz, ganz wichtig. Und Perrault selbst agierte dort, wo eigentlich das Leben tobte, nämlich am französischen Hof. Aber dieses Leben war so luxuriös, so weltentrückt, dass es mit der tatsächlichen Wirklichkeit nichts zu tun hatte. Also die Zielgruppe, für die Perrault schrieb, hatte das Glück, in die richtige Schicht geboren worden zu sein. In eine Schicht, in der sich einige wenige eben auf Kosten vieler alles nahmen, weil sie glaubten, es stünde ihnen durch ihr Geburtsrecht, also durch etwas, was niemand beeinflussen kann, zu. Absolutismus, eine strenge Ständeordnung und eine völlige Entfremdung zwischen Adel und der Masse. Das war die damalige Gesellschaft. Es gab noch kein richtiges Bürgertum. All das, dieses bürgerliche Bewusstsein, entwickelte sich erst im Zuge der Aufklärung. Und vor diesem Hintergrund sind Perraults Märchen eigentlich noch viel interessanter, finde ich. Denn mit Idealen wie Vernunft und Moral hören wir schon sehr deutlich die Vorboten der Aufklärung heraus. Und das ist angesichts von Perraults Zielgruppe eigentlich eine totale Ironie. Denn es wird ja eben dieser Glaube an diese Ideale sein, die zum Leitgedanken der Aufklärung werden. Und die Aufklärung und insbesondere ihr Höhepunkt, die Französische Revolution, wird das sein, was den Absolutismus zu Fall bringt. Also wenn man sich das jetzt rückblickend einfach mal vorstellt, die höfische Gesellschaft hat sich mit diesen Märchen über das amüsiert, was ihr später zum Verhängnis werden sollte. Also das ist eigentlich so eine Ironie. Ich weiß nicht, die hätte sich wahrscheinlich selbst Perrault nicht ausdenken können.
Die haben sich einfach nicht selbst erkannt.
Genau.
Ne? Also die haben nicht erkannt, wir sind ja eigentlich die
Menschenfresser. Richtig, genau.
Also umso erstaunlicher, dass er dann so populär war.
Finde ich auch.
Und dass er das auch so geschrieben hat, ne?
Ja.
Mhm. Ja.
Dass es auch durch die Zensur gekommen ist, dass die da so doof waren, das nicht erkannt haben.
Ja. Ja. Das als kleiner Ausflug zurück zu den beiden Märchen. Beide Geschichten, also Däumelinchen und der kleine Däumling, handeln von unrealistisch kleinen Figuren, die in einer übergroßen Welt bestehen müssen. Und das ist ja auch bei den Grimms letztlich genauso angeklungen. Und das tun sie auf sehr unterschiedliche Weise. Däumelinchen erlebt eine innere Reifung. Der Däumling überwindet aktiv und clever äußere Gefahren. Beide aber zeigen, und das ist die Essenz, glaube ich, vielleicht auch der Däumlingsmärchen, Kleinsein ist nicht gleichbedeutend mit Schwäche. Und dieses Kleinsein können wir auf verschiedene Weise lesen. Wir können es wörtlich nehmen und es auf die Körpergröße beziehen. Wir können es aber auch auf eine Metaebene heben und es als finanziell klein oder klein vom sozialen Stand her lesen. Oder wir begreifen es als Symbol der Andersartigkeit, der Nonkonformität, die ja bis heute in einer eigentlich sehr auf Individualismus ausgelegten Welt immer wieder auf Unverständnis stößt. Ne? Wo Menschen sich immer angegriffen fühlen, wenn jemand anders lebt als man selbst. Der Mensch sucht immer wieder Bestätigung in der Masse. Dass Anderssein aber wichtig und richtig ist, zeigen eigentlich die Däumlingsmärchen. Und ich bin gespannt, Christian, ob das dein Däumlingsmärchen auch tun wird oder ob das in eine ganz andere Richtung geht.
Ich muss mal noch ganz kurz zeigen.
Ja.
Däumeline hieß der Film. Ich habe nämlich gerade so überlegt, kennt ihr den?
Den habe ich als Kind einmal gesehen, glaube ich.
Von 94.
Ja. Ich kenne den nicht. Ich habe gehört, der soll eigentlich auch sehr schlecht sein.
Ich fand den auch nicht so toll. Ja, Jenny, du warst etwas unbedarft als Kind, mein Gott.
Ja, ist egal.
Du bist entschuldigt.
Ja, ich wollte ihn immer mal gucken. Ich kenne halt so ein paar Ausschnitte, wo sie dann da so singt und so.
Mhm.
Aber habe ich nie gemacht. Vielleicht müssten wir das mal nachholen.
Wäre doch mal was für einen Filmabend.
Ja, oder? Ja. Wird eh mal wieder Zeit.
Ja.
Okay, also nehmen wir Däumeline mal auf die Liste.
Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Däumlingsmärchen, was ich mitgebracht habe, ist etwas exotischer. Es trägt den Namen der Däumling Kulaju. Und das ist ein Märchen aus dem Kaukasus, genauer gesagt ein kabardisches bzw. kabardinisches Märchen. Diese Sprache wird von den Tscherkessen gesprochen, einem kaukasischen Volk. Deswegen bin ich mir mit der Aussprache des Eigennamens Kulaju, Kulaju, Kulatsu auch nicht so ganz sicher. K-U-L-A-C-U. Dieses Märchen wurde 1900 in Tiflis erstmals veröffentlicht in einer russischsprachigen Sammlung. Auf Deutsch ist es in Märchen aus dem Kaukasus bei Diederichs erhältlich, antiquarisch zumindest. Und es ist ziemlich grotesk und verworren.
Ich bin gespannt.
Kommt da eine Kuh vor?
Lass dich überraschen. Also, ein alter Mann geht aufs Feld und seine Frau gebiert zu Hause eine ganze Schüssel voll winziger Kinder, wie es heißt.
Oh Gott.
Und der Effendi und die Frau beschließen, alle zum Verhungern aufs Dach zu werfen, weil die sich wohl dessen schämen. Einer dieser Kleinen entkommt aber jedoch unbemerkt und springt aus der Schüssel in einen Tonkrug. Und Da denkt die Alte sich, ach Mensch, hätte ich doch mal einen von den Kleinen behalten. Der könnte doch jetzt dem Vater das Mittagessen aufs Feld bringen. Und dann ruft er aus dem Tonkrug, Mama, hier bin ich doch. Und sie hört das und sagt, ach, Kulaju, mein Sohn. Also ne, dafür, dass sie ihn gerade verhungern lassen wollte, ist sie dann doch recht zärtlich, also etwas seltsam. Jedenfalls macht er sich auf den Weg und trifft 4 Reiter, ob die wüssten, wo ein alter Mann Korn mähen würde. Ja, und diesen redet er eben als sein Vater an, aber der sagt, hä, da ist niemand, der mich Vater nennen könnte. Ich habe ja gar keine Kinder, weil die Frau, also er wusste wohl nicht, dass sie schwanger ist und sie hat die Kinder ja heimlich geboren, während der Vater eben halt wegarbeiten ist, ne?
Ah, ja.
Und er sagt ihm auch, ja, als du jetzt arbeiten warst, da bin ich geboren worden. Und
herzlichen Glückwunsch, Papa.
Ja, hier bin ich, genau. Die anderen verhungern auf dem Dach, aber ich konnte entfliehen.
Hier ist dein Mittagessen.
Genau. Ja. Und er treibt die Ochsen zur Tränke und bittet auf dem Rückweg 4 Reiter, die auch wieder stehlen wollen, ne, ihn mitzunehmen. Und einem von diesen 4 setzt er sich auf den Schuh. Also nicht auf den Hut, sondern auf den Schuh. Und als sie dann auf dem Bauernhof sind, schreit er, ob der Ochs scheckig, weiß, rot oder grau sein solle, dieser, der gestohlen werden solle. Ne? Also soll er heimlich stattfinden, aber er verrät es eben durch sein Schreien. Die Diebe finden das natürlich nicht so toll und sagen, ja, ist völlig egal, Hauptsache irgendeiner. Und er bringt ihnen eben den fettesten. In dem Räuberversteck schlachten und zerhacken sie den Ochsen, aber was fehlt zum Kochen? Ein Topf. Und dieser Kulaju stiehlt auch noch einen Topf und foppt die Besitzer. Ja, und das Fleisch wird eben in diesen Kessel getan. Kulaju versteckt sich darin und schreit dermaßen in dem Kessel, dass die Diebe Angst kriegen und alles zurücklassen. Also es wird immer abgedrehter, ne? Und mit dem Fleisch und dem Topf und allen anderen zurückgelassenen Sachen und den Pferden kommt er halt zu seinen Eltern zurück.
Hey, aber die Diebe wissen doch, dass er das klauen soll. Dann haben die trotzdem...
Ist nicht so... Ich fand das so grotesk, dass es... Das musste ich nehmen einfach, ne?
Okay, wir erzählen mal weiter.
Ja, also denkt man sich, okay, mit Topf voller leckerem Fleisch und ein paar Pferden wieder bei seinem Vater und bei der Mutter, die ihn eigentlich nicht haben wollte, angekommen, so halb Happy End, ne? Aber es geht noch weiter, denn er hat auch einen Drang, das Vaterhaus zu verlassen.
Verständlich eigentlich.
Und gelangt in das Haus einer bösen Hexe und mit seinen Kameraden. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dann die doch auch vom Dach geretteten Geschwister von ihm sind. Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Jedenfalls schlafen diese Kameraden dann und im Schlaf hustet der Kulaju. Und die böse Hexe fragt dann plötzlich teilnahmsvoll, was ihm denn fehle. Und er sagt, ja, um diese Zeit nachts bringt die Mama immer gefüllte Pasteten. Und dann denkt die Mama, Hexe sich, ach ja, könnte ich ja auch machen. Und bringt ihm eben Pasteten. Das zweite Mal möchte er dann Huhn in Soße haben. Und beim dritten Mal sagt er, ja, die Mama wird mir jetzt um die Zeit Wasser in einem Sieb bringen, also eine unlösbare Aufgabe. Mhm. Und die Hexe denkt sich, okay, das probiere ich mal.
Die ist ja auch ein bisschen dumm, ne?
Und während sie das probiert, sie ist halt abgelenkt, stiehlt der Kulaju den goldenen Türsturz und flieht mit seinen Kameraden. Also, der ist so... hat sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften, sag ich mal. Ist ein bisschen zwittrig auch wieder, ne? Und die Hexe kehrt irgendwann dann doch zurück, weil sie es nicht schafft, mit dem Sieb Wasser zu transportieren, ist ja klar. Und merkt, was geschehen ist, verfolgt die und greift eben den Kulaju mit dem gestohlenen goldenen Türsturz. Die anderen können aber entkommen. Die Hexe packt ihn in einen Sack und will ihn mit Steinen totschlagen. Aber... Der Kulaju ist nicht blöd. An seiner Stelle, er konnte offensichtlich entfliehen, steckt er den armen Kater der Hexe in den Sack.
Oh nein,
und nicht immer die Katze. Sie schmeißt halt die Steine auf den Sack mit dem Kater drin und sie hält das Miauen für eine List des Kulaju. Und ja, muss dann aber, als sie den Sack öffnet, erkennen, dass sie ihren eigenen Kater umgebracht hat. Und der Kulaju ist währenddessen aber mit dem goldenen Türsturz wieder entkommen. Ja, und da begegnen ihm wieder 4 Reiter. Er spricht sie als Helden an, so wie man Männer halt kriegen kann, ne? Und ihr Helden, ne? Und ob sie nicht den Berg seines Vaters vor dem Umstürzen bewahren könnten. Also noch so ein völlig abgedrehter Wunsch. Und er werde so lange die Pferde halten. Und die 4 Reiter stützen den Berg. Und der Kulaju hat dann wieder Pferde geklaut, ne? Und reitet mit diesen Pferden, während sie die anderen den Berg festhalten, damit er nicht umkippt. Zum Vater zurück. Die Hexe kann ihn nicht einholen, die versucht ihn dann nochmal wieder einzukriegen, aber das schafft sie nicht. Der Kulacho begegnet dann einem Pferdehirten und überlistet ihn dann wieder mit seiner Eitelkeit, denn der Hirt möchte wissen, woher er die 4 Pferde hat, also durch mit seiner Neugier schlägt er ihn und er antwortet, dass gerade der Hof des Khans, also des Herrschers, da geplündert worden wäre und das möchte der Hirte sich eben nicht entgehen lassen. Und inzwischen schreibt der Kulacho dann die anderen Pferde des Hirten auch natürlich weiter mit nach Hause, ne? Und dasselbe passiert noch mit einem Ochsen und mit einem Kälberhirten. Und zu Hause angekommen, ruft er dann, Mama, mach auf, ne? Und die alte Frau, hier ist keiner, also auch völlig verworren. Sie weiß, sie müsste eigentlich wissen, ja, dass die Mutter geworden ist. Vielleicht hat sie gedacht, dass er gestorben ist oder wie auch immer. Ja, aber hier ist doch keiner, der mich Mama nennen kann, ne? Und er gibt sich aber zu erkennen und weil er halt das ganze Zeug da, die ganzen Pferde und Kälber und Ochsen und den goldenen Türsturz mit nach Hause bringt, ist die Freude dann groß. Am Abend kommen aber die Reiter und die Hirten, die geprellt worden sind und Kulacho schlachtet einen Mastochsen. Er bewirtet sie reichlich und lässt sie dann auch da bei ihnen schlafen. Aber er warnt sie, wer sein Bett dreckig macht, dem haut er den Kopf ab.
Okay. Und ich habe mich schon gefragt, wie will ein Däumling einen Mastochsen schlachten? Ja. Aber okay, wenn er auch Köpfe abhaut, ja, genau, kein Problem.
Ich habe mich schon vorher gefragt, wie schafft ein Däumling die ganzen Pferde und alles da?
Ja. Ja, es ist so wunderbar unlogisch. Ich fand's einfach
der
klasse.
Der hat halt einfach Superpower.
Ja, und ne, wie gesagt, also mit dieser Warnung macht ihr das Bett dreckig, Kopf ab, ne? Und während die pennen, entleert er über den Kamin dann den Darm des geschlachteten Ochsen. Und als sie aufwachen, denken die, ach du Kacke, jetzt ist ja alles dreckig, der wird uns alle umbringen. Und sie fliehen und so kann der Kulacho eben sein Reichtum behalten. Er ist zufrieden und wird fortan als der Schlaukopf-Kulacho bezeichnet. Und damit ist das mehr
aus. Aha. Okay, also was ich am Anfang interessant fand, ist, dass er ja anders als in den anderen Märchen wegen seiner Andersartigkeit abgelehnt wird. Und das ist ja am krassesten sogar von den eigenen Eltern.
Genau.
Er bleibt seinen Eltern ja aber irgendwie dann trotzdem treu. Also er hat trotzdem diese Verbindung zur Familie. Und alles, was er tut, so absurd das eigentlich ist. Also es ist noch absurder als der Daumerling, finde ich.
Ja.
Trotzdem macht er auch das alles wieder mit List. Ne? Also auch hier, genau, ist keine körperliche Kraft, keine Gewalt oder sonst was nötig, sondern er macht das alles, weil er halt clever ist.
Und irgendwie so ambivalent. Auf der einen Seite bei der bösen Hexe denkt man sich, die ist halt eine böse Hexe. Auf der anderen Seite versorgt sie ihn aber mit Pasteten und Hühnchen in Soße. Und als Dank dafür beklaut er sie dann, ja, noch obendrein. Also das ist so ein bisschen komisch. Ne? Und gut, die einen, die wollten da was stehlen. Da kann man sich noch denken, ja gut, dann kann man denen was entwenden. Ist so eine Grauzone wieder, ja, so eine moralische. Aber die anderen am Ende, denen, gut, die sind dann vielleicht eitel und gierig. Aber die haben ihm ja nichts getan. Und der hat überhaupt keinen Grund, denen die Tiere zu klauen.
Ja, das stimmt. Also er ist nicht so ganz auf dem rechten moralischen Wege vielleicht.
Und ich habe da auch so eine logische Abfolge nicht so ganz erkennen können. Also, dass, nee, der Vater nicht weiß, dass er Vater geworden ist, weil das in seiner Abwesenheit passiert ist und er offensichtlich nicht mitbekommen hat, dass seine Frau schwanger ist. Komische
mit
Sache.
Mit sieben. Ja, ja, oder ja, weil die so klein, wenn die, ja, so klein waren,
genau,
hat man ihr das ja vielleicht nicht angesehen.
Ja, aber dass die Mutter dann am Ende plötzlich nicht mehr weiß, dass da zumindest einer oder die anderen ja irgendwie auch, wobei über deren Schicksal dann nichts mehr zu erfahren,
ja,
ist.
Ja, finde ich auch komisch.
Also ein bisschen wirkt nochmal anders zusammengewürfelt. Aber, ja, wie gesagt, ich fand es eben so grotesk, das wollte ich euch, ja, und voll, uns nicht vorenthalten.
Aber trotz allem, wenn wir das beiseite schieben, ich finde so diese Grundmotivik, die kennen wir bei allen.
Genau.
Also die finden wir bei allen Märchen wieder. Und es ist wirklich so, dass diese Körpergröße zwar erwähnt wird, aber der Ausgleich dafür ist immer, dass man clever ist, oder, genau, wenn wir jetzt Däumelinchen nehmen, sie ist dann eben besonders tugendhaft.
Eben, dass sich gewisse Motive auch wiederfinden, ja, obwohl es tausende Kilometer weit entfernt entstanden ist und aus einem ganz anderen Kulturkreis stammt. Ja. Das fand ich spannend.
Ja, finde ich auch. Däumlingsmärchen sind ja jetzt nochmal eine weitere Art Unterkategorie von Märchen. Spannend, nicht spannend? Euer Fazit?
Ich finde es insofern spannend, dass da so eine Außenseiterfigur im Mittelpunkt steht.
Finde ich auch. Man nicht Prinzessin oder, ja, Prinz, ne?
Und auch, dass diese Außenseiterfigur durchaus ambivalent ist, ja. Also mal positiv eben schlau oder gerissen. Also ich weiß da nichts über den philosophischen Hintergrund der Tscherkessen, aber er wurde offensichtlich Schlaukopf genannt, weil er eben die ganzen Tiere daheim gebracht hat. Mhm. Wie das jetzt moralisch da bewertet wird, keine Ahnung.
Aber das war beim Daumerling ja auch dann irgendwie wieder weg, ne?
Ja, also, ja. Total. Ja. Ne? Dadurch, dass ich eben als Kind schon dieses Bild mit dem schlafenden Daumenstick im Schneckenhaus kannte, das hat meine Fantasie als Kind total beflügelt, dass man so als kleines Wesen dann auch unbemerkt dann Sachen beobachten könnte, vielleicht doch mal einen kleinen Schabernack spielen könnte, die Eltern belauschen, wenn die was Heimliches bereden oder so. Das hat meine Fantasie als Kind total beflügelt. Als Erwachsener finde ich den soziologischen Aspekt, eben dieses Außenseitertum, dann viel spannender.
Und dass sie auf jeden Fall immer ihren körperlichen Nachteil ja zum Positiven auch nutzen können. Ne? Der kann sich dann durch ein Fenster quetschen, durch die Stäbe oder durch irgendwelche Ritzen im Mauerwerk oder so. Aber generell ist er ja, finde ich, einfach auch ein Abenteurer, der halt trotz seiner kleinen Größe und seines Außenseitertums mega Selbstbewusstsein hat.
Ne? Das eint sie alle, dass die irgendwie auch immer in die Fremde streben, ne? Und das Elternhaus dann auch dann am Ende zurücklassen. Am besten gefällt mir der Däumling von Peru, muss ich sagen.
Ja, mir auch.
Weil er eben seine mangelnde Größe eben mit seiner, ja, man muss es ja sagen, mit seiner Intelligenz, also wettmacht und mit seinem Mut. Und dass es dann auch Kinder oder auch andere, also Erwachsene bestärken kann, selbst wenn du klein bist, ob jetzt im wirklichen oder im übertragenen Sinne, wenn du dich anstrengst, kannst du doch auch Großes vollbringen und auch vielleicht Heldentaten sogar vollbringen. Das finde ich, ist eine schöne Aussage.
Und ich finde ihn am besten. Ich finde ihn charakterlich auch ganz toll, weil er halt ja immer seine Brüder beschützt.
Genau.
Jetzt die Grimms, muss ich sagen, die beiden Märchen, ich fand die ein bisschen sehr skurril. Also die Handlung irgendwie so mit. Ich meine, ja, der will dann seine Abenteuer machen, aber ob der da jetzt unbedingt im Kuhmagen landen muss, gut.
Ja, ich muss sagen, ich persönlich kann, vor allem mit dem, was du gerade gesagt hast, Christian, auf Perrault bezogen, aber vielleicht auch, wenn wir Däumlingsmärchen allgemein nehmen und sagen, naja, da ist eben jemand, der trotz vielleicht eines vermeintlichen Handicaps irgendwie Größe, Stärke, List, Cleverness, was auch immer beweist, damit kann ich schon ziemlich relaten, weil ich bin ja jetzt kein Däumelinchen, aber mit aufgerundet 1,60 Meter bin ich ja selber nicht besonders groß. Und ich muss sagen, ich hatte in meiner Jugend da ja richtig Probleme mit. Ich habe das gehasst und ich habe auch bis heute das Gefühl, vielleicht auch, weil ich da so ein gebranntes Kind bin, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn du kleiner bist, hast du schon mehr Schwierigkeiten, dir manchmal Gehör zu verschaffen. Und das fängt einfach schon damit an, und das hasse ich, dass einfach ja alle Menschen zu dir runtergucken müssen. Es ist immer dieser gesenkte Blick, dem du ausgesetzt bist. Wenn du größer bist, bekommst du automatisch eine ganz andere Aufmerksamkeit und auch mehr Respekt. Und ich musste mir wegen meiner Körpergröße so oft so dumme Sprüche anhören. Und das waren wirklich so hohle Sachen wie, haha, guck mal, ich kann deinen Kopf als Ablage für meine Arme benutzen. Und toll. Du denkst dir, was ist denn mit dir?
Darf ich dir mal den dümmsten Spruch sagen? Das war die Mutter von einer Freundin, die hat gesagt, naja, dann musst du auch mal im Regen spazieren gehen, dann wächst du noch ein bisschen.
Ja, und das geht halt gar nicht. Ne? Also Jenny ist übrigens auch nicht größer als ich, das muss ich an der Stelle mal sagen. Und das ist halt, man darf einfach sagen, dass es halt super übergriffig ist und dass du an deiner Körpergröße ja auch wirklich nichts ändern kannst. Es ist halt einfach, ich meine, was soll das? Guck mal, ich kann mich hier voll auf dir abstützen mit meinem Ellenbogen. Ja, schön, lass mich in Ruhe. Und deswegen kann ich mit dieser Botschaft schon ein bisschen relaten. Und ich weiß, meine Mama zum Beispiel hat mir auch mal gesagt, ist doch egal, wie groß du bist, kommt halt drauf an, was du im Kopf hast. Und das ist halt das was ich irgendwie in diesen Märchen total wiederfinde. Und deswegen muss ich sagen, mein persönliches Fazit für Däumlingsmärchen, es ist einfach total empowernd für kleinere Menschen.
Aber das stimmt wirklich. Also kleine und schmächtige Kinder gehen manchmal unter. Ja. Oder sie entwickeln halt so einen, als Kompensation so eine Frechheit, so eine Impertinenz, um das irgendwie wettzumachen und werden dann zum Klassenclown oder so. Natürlich nicht alle, aber so einen gewissen Hang zum Extremen sehe ich bei den kleinen, schmächtigen Kindern tatsächlich.
Mhm. Ja, weil du dich irgendwie
behaupten musst.
Das ist tatsächlich so. Ja, und wenn du gerade auch als Frau, du hast auch oft dieses, ach, das kleine, süße Mädchen und ist klar. Und nee, das ist scheiße. Deswegen muss ich sagen, mich empowert das.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, Und ich werde jetzt auch hingehen und werde alle dissen und werde Geld klauen.
Gut. Teilst du deine Beute mit uns, Jenny? Ich koche dir auch eine leckere Pansensuppe.
Ich möchte nicht in den Magen enden.
Ich habe mehr gehört, dass das nicht gut ausgeht. Okay, also würde ich sagen, wenn die Jenny dann bei ihren Diebeszügen nicht erwischt wurde und wir nächstes Mal dann immer noch zu dritt hier sitzen,
dann hören wir uns in derselben Körpergröße.